Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Der Motorrad-WM-Zirkus war am Wochenende in Mugello in Italien zu Gast. Und wie es sich gehört, haben die Gastgeber alle drei Rennen gewonnen. Sowohl in MotoGP, Moto2 als auch Moto3. Und darüber wird zu sprechen sein. Und das tue ich jetzt mit unserem Kollegen Gerald Dierenbeck von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Hallo Gerald.
Hallo Andreas und Servus an alle MotoGP-Fans da draußen, die uns jetzt zuhören.
Gerald, wie frech ist es denn, dass man den Menschen oder den Fahrern aus den anderen Nationen kein einziges Rennen überlässt?
Naja, das ist der Nationalstolz der Italiener. Also in allen drei Klassen haben Italiener gewonnen. Also wirklich super Heimspiel. 100.000 Fans waren vor Ort, haben eine Mega-Party gefeiert. Die meisten wollten natürlich, dass Valentino Rossi gewinnt, aber er ist eben Vierter geworden, trotzdem starkes Rennen nach seiner Motocross-Verletzung. Und es war ein Riesenspektakel. Und einfach für uns Rennfans einfach eine tolle Geschichte, was da am Sonntag passiert ist, den ganzen Tag.
Auch stimmungsvoll war es ja, ne? Also 100.000 Leute an der Strecke. Insgesamt vielleicht das stimmungsvollste Rennen bislang in dieser Saison?
Ja, muss man auf jeden Fall sagen. Also das war schon, Mugello ist immer ein Highlight. Du hast, ich meine, in der Früh, wie die ersten Bilder waren, die waren voll, die Tribünen. Ja, um 8:30 am Vormittag waren sie voll und es hat geheißen, dass überall schon Staus und so weiter sind. Und man musste halt sehr früh aufstehen, um überhaupt an die Rennstrecke zu kommen. Und dass die Italiener ein Volk sind, das sehr gut feiern kann und für Stimmung sorgen kann, wissen wir. Und das haben sie halt wieder voll unter Beweis gestellt.
In der MotoGP hat Andrea Dovizioso gewonnen auf seiner Ducati und Ducati hat insgesamt anscheinend einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, weil auch Danilo Petrucci auf Platz 3 und Bautista auf Rang 5 haben ein sehr, sehr gutes Ducati-Ergebnis besorgt. Warum hat Andrea Dovizioso dieses Rennen gewonnen?
Es kam für ihn selber überraschend, hat er nachher gesagt. Ich meine, dass die Ducati auf der Geraden das schnellste Motorrad ist, das ist außer Zweifel und das wusste man vorher. Und dass sie auf der Geraden immer den Gegnern vorbeifahren können, wie Yamaha oder Honda, das war eigentlich allen klar. Die große Frage war eben, wie viel Zeit verliert Ducati mit den Lenkproblemen auf der restlichen Runde, in den langgezogenen Kurven. Und diesmal waren sie hier auf Augenhöhe, ja, und sogar eben den Tick besser am Ende als Yamaha. Und das war schon etwas überraschend, aber vollkommen verdienter Sieg.
Ja, Andrea Dovizioso hatte im Qualifying noch nicht die Position übernommen. Er konnte Maverick Vinales dann am Ende abhängen, beziehungsweise 1,2 Sekunden vor ihm einfahren und dann Danilo Petrucci. Welches ist die überraschendste Platzierung? Dovizioso auf Platz 1 oder Petrucci auf Platz 3?
Petrucci auf Platz 3, würde ich schon sagen. Dass Dovizioso im Rennen mitkämpfen kann in der Spitzengruppe, das haben wir in der Vorschau auch schon angedeutet, dass das sehr wahrscheinlich ist, weil die Frage war, kann er es bis zum Ende durchziehen oder fällt er irgendwann aus der Spitzengruppe zurück? Diesmal hat sich das Blatt eben so gedreht, dass er vorne wegfahren konnte, leicht um eine Sekunde. Und Petrucci ist natürlich ganz große Überraschung, ein Außenseiter, ja, damit konnte man nicht rechnen, auch wenn er ein aktuelles Werksmotorrad fährt. Leichte Unterschiede zu Dovizioso und Lorenzo-Maschine hat. Petrucci hat ein paar Experimentalteile drinnen. Deswegen gab es auch zuletzt noch technische Defekte bei ihm. Aber er hat Top-Material. Aber du rechnest nicht damit, dass Petrucci hier aufs Podium fährt. Vor allem nicht in einem Rennen. Also wenn es jetzt geregnet hätte und totales Chaos wäre, dann ist Petrucci immer gut für einen Podest. Das hat er schön in Silverstone vor ein paar Jahren gezeigt. Aber in einem ganz normalen Rennen, wo es jetzt an der Spitze keine großen Ausfälle gibt, so eine Leistung zu zeigen, das hat, glaube ich, alle im Fahrerlager überrascht.
Ja. Valentino Rossi auf Platz 4. Wir haben auch in der Vorschau darüber gesprochen, dass er einen Motocross-Unfall hatte und dass es gar nicht so richtig sicher war, ob er würde antreten können. Allerdings so sein Heimrennen darauf zu verzichten, das wird auch Valentino Rossi in fortgeschrittenem Alter nicht einfallen. Vierter Platz, sollte er eigentlich sehr zufrieden mit sein, oder?
Ja, klar. Ich meine, er hat im Qualifying, in den Trainings schon super Leistungen, super Rundenzeiten gezeigt, im Rennen vorne aggressiv gekämpft und so weiter. Und hinten raus ist ihm dann etwas die Kraft ausgegangen. Trotzdem, vierter Platz ist ein gutes Ergebnis. Natürlich, er hätte sich natürlich gewünscht, dass er aufs Podium steht und mit seinen Fans feiern kann. Hat diesmal ihm nicht ganz geklappt. So ist der Rennsport. Petrucci hat auch gesagt, er geht nicht da jetzt freiwillig vom Gas, nur um den Rossi vorbeizulassen, wenn er selber sieht, er kann aufs Podium fahren oder vielleicht sogar gewinnen. Ja.
Aber Rossi hat jetzt nicht Anzeichen gehabt, dass er in irgendeiner Weise, dass ihn die Verletzung eingeschränkt hat.
Nein, das nicht. Das war einfach dann, es war relativ warm, das ganze Wochenende war heiß. Das Rennen ist lang mit 23 Runden und dann wirst du einfach irgendwann müde, ja.
Ja.
Also das ist jetzt nicht groß. Jetzt kann er sich ein paar Tage erholen und am nächsten Wochenende geht es dann in Barcelona weiter. Da wird es ihm sicher schon besser gehen wieder.
Ja, wer dieses Wochenende bestimmt ganz, 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 ganz schnell vergessen will, das ist Honda. Honda mit Marc Marquez auf Platz 6 als bestem Fahrer. Dann haben wir noch Tito Rabat auf Platz 11 und dann haben sich Cal Crutchlow und Danny Pedrosa noch selber rausgekegelt aus dem Rennen. Was für ein verkorkstes Rennen für Honda. Woran lag's?
Ja, es lag vor allem an Grip, Reifen. Also alle Fahrer haben gesagt, sie haben hier einfach überhaupt keinen Grip zustande gebracht, kein Vertrauen, sind gerutscht. Ja, ich meine, wenn wir das jetzt in einem größeren Kontext sehen, wir haben diesem Jahr extrem unterschiedliche Ergebnisse. Also es sind schon die relativ gleichen Namen immer in den Top 5, Top 6, aber die Platzierungen tauschen sich. Wir haben ein Wochenende gesehen, wo Honda dominiert hat, am nächsten Wochenende waren sie weg. Yamaha hat dominiert. Dann waren sie weg, ja. Jetzt hat Ducati zugeschlagen. Also es mischt sich sehr durch. Und ich meine, Marquez ist 5 Sekunden hinter dem Sieger ins Ziel gefahren. Also so abgeschlagen war er jetzt auch nicht. Aber wie gesagt, durch die Reifen und Kleinigkeiten, wenn das nicht ganz passt, bist du halt die 5 Sekunden weg und kommst als Sechster ins Ziel. Ja, so geht's los zu in der MotoGP. Und dass Pedrosa und Crutchlow gestürzt sind, war einfach eine unglückliche Situation. Pedrosa wollte den Cale Crutchlow in der letzten Runde überholen. Dann ist ihm das Vorderrad weggerutscht, eben auch Grip-Probleme, das ganze Rennen hindurchführen und hat den Cale Crutchlow mit abgeräumt. Eine blöde Situation, die im Rennsport vorkommen kann und wir kennen den Daniel lange genug, das hat das sicher nicht absichtlich gemacht.
Aber Cale Crutchlow war nicht ganz so glücklich darüber, oder?
Naja, wenn du in der letzten Runde von einem Markenkollegen aus dem Rennen geschossen wirst, dann bist du nicht glücklich.
Ja.
Ja, wenn da plötzlich jemand angeschossen kommt, vor allem von jemandem, wie wir es jetzt gerade gesagt haben, nicht erwartest. Der Dani Pedrosa ist kein brutaler Rennfahrer, der sich vorbeirempelt oder vorbeidrückt. Ja, er ist ein sehr sauberer und sehr fairer Sportsmann. Da erwartest du es nicht und wirst rausgeschossen. Er hat auf Twitter nachher geschrieben, dass sich eine Schulter ausgekugelt hat, auch noch der Cale Crutchlow, also Schmerzen wieder auch noch gehabt haben. Dass dann in den ersten Sekunden, wenn du da im Kiesbett aufstehst, die Emotionen hochgehen, ich glaube, das kann man nachvollziehen und das gehört einfach zum Sport auch dazu.
Ja, also Cal Crutchlow und Danny Pedrosa sind ausgefallen. Johann Zarco ist auf Platz 7 eingefahren am Ende, wo wir sowieso gesehen haben, dass wir manche Namen dann etwas weiter hinten gesehen haben. Zum Beispiel auch Jonas Folger auf Platz 13. Der war hinterher auch überhaupt nicht glücklich mit seinem Rennen, hat aber die Schuld auf sich komplett genommen. Was ist bei Jonas Folger schiefgelaufen an diesem Wochenende?
Ja, im Qualifying ist es für beide Tech-3-Fahrer jetzt nicht so toll gelaufen. Also auch der Johann Zarco war jetzt nicht ganz vorne dabei, wie zuletzt in Le Mans. Und Jonas Folger stand auch nur auf Startplatz 15. Und dann bist du halt mitten im Pulverdampf des Mittelfeldes. Da wird halt extrem hart gefahren, du hast links, rechts, überall Motorräder und das ist dann schon nochmal eine Nummer härter als ganz vorne an der Spitze. Vor allem beim Start in den ersten ein, zwei Runden. Und Jonas hat jetzt schon länger gesagt, dass er beim Start einfach nicht aggressiv genug ist und hier viel Zeit verliert. Und wenn du diese Zeit verlierst, die kannst du im Rennen nicht mehr gut machen, weil die vorne fahren das höhere Tempo. Das heißt, wenn du am Anfang Zeit verloren hast, bist du weg. Wenn du am Anfang dich an die Schnellen dranhängen kannst, kannst du mit denen mitfahren. Und damit kommt ein ganz anderes Ergebnis dann raus, ja. Und er hat gesagt, in der zweiten Runde wollte jemand überholen, hat sich verbremst und ist dann auf Platz 21 zurückgefallen. Und das ist dann natürlich eine Katastrophe. Dass er sich noch auf Platz 13 nach vorgefahren hat, ist eigentlich eine sehr gute Leistung. Die Rundenzeiten von ihm sind auch in Ordnung im Rennen und so weiter. Aber er sagt selber, die Startphase, die ersten paar Runden sind nicht gut. Dazu hat er auch angemerkt, dass er sich auf der Bremse nicht so wohl fühlt, wenn du jemanden überholen willst, ausbremsen willst, dass er da nicht so richtig das Vertrauen dazu hat, ob das klappt. Und da kann man vielleicht auch technisch was machen, aber er sieht die Schwäche für die Startphase eher bei sich selber, dass er hier aggressiver zu Werke gehen muss.
Ja, er ist im Moment Platz 9 in der WM-Wertung. Ist er trotzdem noch im Soll mit 41 Punkten im Moment? Johann Zarco, sein Teamkollege, ist auf Platz 6 mit 64 Punkten, ja schon ein ganz kleines bisschen enteilt.
Ja, ich würde schon sagen, weil du musst dir mal den gesamten WM-Stand anschauen. Er liegt vor einem Cal Crutchlow, der letztes Jahr 2 Rennen gewonnen hat. Er liegt vor Fahrern wie Redding oder Jack Miller. Ja, Miller hat auch letztes Jahr ein Rennen gewonnen. Redding fährt jetzt auch schon länger in der MotoGP. Also er hat da schon erfahrene Leute im WM-Stand hinter sich und ist da absolut im Soll. Ja, ich meine, schau dir Sam Lowes an. Er ist auch Rookie, hat natürlich bei Aprilia nicht so gutes Material, aber der steht bei 2 WM-Punkten.
Mhm. Also, Jonas Folger im Moment auf Platz 9 in der WM-Wertung. Jetzt führt Maverick Vinales vor Andrea Dovizioso, Valentino Rossi und Marc Marquez in der Fahrerwertung. Jetzt geht es zum Spanien-Grand Prix nach Barcelona. Maverick Vinales mit dem Heim-Grand Prix, Marc Marquez und Dani Pedrosa auch mit dem Heim-Grand Prix. Über Lorenzo haben wir noch gar nicht gesprochen. Wird das das große Wochenende der Spanier, jetzt wo wir das große Wochenende der Italiener erlebt haben?
Könnte durchaus der Fall sein. Also die Strecke liegt natürlich auch im Valentino Rossi. Er hat da schon super Rennen und viele Erfolge gefeiert. Aber klar, Maverick Vinales wird sicher top motiviert sein. Und ich würde auch sagen, dass wir in Barcelona mit Honda auch rechnen können. Marc Marquez und Dani Pedrosa werden da sicher stärker aufgestellt sein als jetzt in Mugello. Und es könnte sogar sein, dass Marquez dort in der absoluten Favoritenrolle ist. Müssen wir jetzt noch die ersten Trainings am Donnerstag abwarten. Durch den leider Gottes tödlichen Unfall von Luis Salom letztes Jahr wurde im letzten Streckenabschnitt eine enge Schikane eingebaut und dieser winkelige Sektor war bei dem Vorabtest absolutes Honda-Land. Ja. Lorenzo hat gemeint, dann nimmt Honda den anderen nur in dem einen Abschnitt 3 Zehntel ab oder so. Und wenn sich das bewahrheitet in den freien Trainings, könnte das ein Honda-Wochenende werden. Also müssen wir mal abwarten.
Ja, nachdem Honda dieses Wochenende gerne vergessen möchte, können sie ja dann tatsächlich wie Phoenix aus der Asche kommen. Kommen wir aber mal zum Moto2-Rennen, was an diesem Wochenende natürlich dann auch stattgefunden hat. Dort hat es einen Dreikampf gegeben um die Spitze und am Ende gewinnt Mattia Pasini vor Tom Lüthi und Alex Marquez. Aber was für eine Geschichte ist das mit Mattia Pasini? 8 Jahre nach seinem letzten Sieg gewinnt er mal wieder ein Rennen und das dann tatsächlich vor heimischem Publikum.
Ja, das ist eine total interessante Geschichte natürlich, ja, wie im Märchen, wie in Hollywood. Ich meine, der Mattia Pasini, er hat immer wieder mal vorne mitgegeigt in den letzten Jahren in der Moto2, aber er ist oft viel zu oft gestürzt, ja, oder war in blöde Situationen verwickelt und hat dann nie wirklich Ergebnisse gesammelt. Und wie er jetzt hier so schnell war, haben wir uns auch in der Redaktion gefragt, ja, okay, er wird sicher vorne mitfahren, aber irgendwann wird irgendetwas passieren und er scheidet entweder aus oder wird irgendwo Fünfter, Sechster oder so. Aber diesmal hat er das absolut durchgezogen, ist super geile Manöver gefahren. Er hat nichts zu verlieren. Für ihn ging es um, entweder ich gewinne dieses Rennen oder ich stürze. Was soll's, ja. Dann hat er natürlich die Fans im Rücken gehabt, hat das einfach grandios durchgezogen. Und wenn wir jetzt mal zurückblicken, 2009, das ist ja eine gefühlte Ewigkeit her, wo er das letzte Mal gewonnen hat. Damals ist man noch mit 250er Zweitaktmotorrädern gefahren. Die Gegner von ihm haben damals geheißen Simoncelli, Bautista, Lüthi, Barbera, Aoyama. Also das ist ein ganz anderes, Ausnahme von Lüthi, ja, ist es ein ganz anderes Feld als damals. Und das ist schon irre, was er da geleistet hat.
Ja. Vor Tom Lüthi und Alex Marquez, ich habe es gerade gesagt, Franco Morbidelli, der, wenn er bislang angekommen war am Ende, dann auch immer die Rennen gewonnen hatte, nur auf Platz 4, dann auch 3,5 Sekunden hinter der Spitze. Was war mit Franco Morbidelli los? Warum konnte er das Tempo nicht mitgehen?
Ja, diesmal hat es nicht ganz geklappt, dass er den hohen Rhythmus bis zum Ende durchfährt. Ich meine, er hat die Spitze immer im Blick gehabt. Also wenn du 3 Sekunden dahinter ins Ziel kommst, ist das jetzt auch nicht eine Riesenwelt, dass es eine Katastrophe war. Er hat halt am Ende im letzten Rennviertel gesehen, dass er das nicht mehr ganz mitgehen kann, das Tempo, und ist einfach den 4. Platz nach Hause gefahren, um die WM-Punkte mitzunehmen. Also das war dann am Ende, in den letzten Runden, dann einfach ein taktisches Rennen für die Weltmeisterschaft.
Ja, also er ist weiterhin auch auf Platz 1. Mattia Pasini ist jetzt inzwischen schon, ich muss jetzt nochmal gerade nachgucken, auf Platz 6 in der Fahrerwertung. Die ersten drei Rennen konnte er nicht beenden, beziehungsweise hat er keine Punkte geholt und seitdem Vierter, Fünfter und Erster geworden. The trend is your friend, könnte man sagen, weil die letzten drei Rennen von Pasini waren wirklich gut. Kommt jetzt die große Aufholjagd von Mattia Pasini durch dieses Feld?
Müssen wir abwarten. Also wenn du mal so ein Erfolgserlebnis hast, ja, nach so langer Zeit einer Durchstrecke, wo deine Karriere eigentlich schon vorbei war, wo dich die Leute abgeschrieben haben, und du feierst so einen großartigen Sieg vor so einer tollen Kulisse, dann gibt dir das einen Motivationsschub. Das ist bei jedem Sportler der Fall. Also ich bin mir sicher, dass er das ein oder andere Highlight in den nächsten Rennen auch setzen wird können. Aber ob er wirklich um die Weltmeisterschaft kämpfen wird, das wage ich eher zu bezweifeln. Also das sehe ich schon, das Marc VDS-Duo, Morbidelli und Marquez und Lüthi in der Rolle, die um den WM-Titel am Ende kämpfen werden.
Marcel Schrötter auf Platz 16 auf seiner Suta und Sandro Cortese auch auf Platz 19. Entschuldigung, Marcel Schrötter auf Platz 11 und Sandro Cortese auf Platz 19. Was sagst du zum Abschneiden der beiden deutschen Fahrer?
Ja, die Suta hat vom Handling her haben sie ein bisschen Probleme gehabt. Also nicht nur Intec GP, sondern auch das Kiefer-Team. Der Dominik Eggeter ist Siebter geworden mit dem Schweizer Motorrad, auch nur ein paar Sekunden vor Marcel Schrötter. Schrötter hat gut gekämpft. Ich finde, das war in Ordnung. Nur sie haben halt auch Probleme mit der Abstimmung und so weiter. Sandro Cortese muss man schon sagen, etwas enttäuschend, aber er hat gesagt, er findet überhaupt kein Gefühl, er kann mit dem Motorrad momentan nicht fahren. Das sieht bei ihm momentan nicht so optimistisch aus für die nächsten Rennen.
Ja, also die beiden Deutschen mit eher durchwachsenen Ergebnissen in der Moto 3 und dann haben wir in der Moto 2 und dann haben wir noch einen ein drittes Rennen, die Moto 3 haben wir gehabt und da hat Andrea Mignot das Rennen gewonnen und Valentino Rossi Schützling und auch Italiener vor heimischem Publikum ein ganz ganz spektakuläres Rennen in der Moto 3 gewonnen. Wie ist das passiert?
Also das ist ja echt eine interessante Geschichte gewesen. Das Rennen war absolut gigantisch. Da waren teilweise 20 Fahrer innerhalb von 2 Sekunden und es gab in jeder Kurve Platzverschiebungen und die sind zu fünft auf die erste Kurve gefahren. Das war einfach eine Megashow. Ich glaube, das war auch das engste Rennen aller Zeiten, wenn man jetzt bedenkt, wie viele Fahrer in einer Gruppe waren. Ich meine, auf Platz 21 ist der Toni Arbolino ins Ziel gekommen, der hat 3,4 Sekunden Rückstand auf den Sieger. Du bist 21., hast die Spitze vor dir und hast keinen einzigen WM-Punkt. Also es ist schon bitter. Das Rennen war eben absolut gigantisch. Also wer es nicht gesehen hat, kann ich jedem nur ans Herz legen, sich hier ein paar Videos anzuschauen. Die Entscheidung am Ende war natürlich Windschattenschlacht auf der langen Zielgeraden. Und normalerweise, wenn du als Erster auf die Zielgerade einbiegst, wirst du überholt von einem oder zwei Fahrern. Aber diesmal war das nicht der Fall. Mignot konnte wirklich vorne bleiben. Die Gianantonio konnte nicht ausscheren. Und die Gianantonio hat nachher gemeint, er hat sich absichtlich auf Platz 2 positioniert, um dann nachher ausscheren zu können und das Rennen zu gewinnen. Er hat sich schon als Sieger gesehen und hat es dann um 37.000stel nicht geschafft. Das ist schon eine witzige Geschichte, dass das eben diesmal so ausgegangen ist, die Windschattenschlacht.
Man könnte ja sagen, Juan Mir ist auf Platz 7 eingefahren. Man könnte ja sagen, Mensch, woran hat es denn gelegen, dass er dieses Mal nur Siebter geworden ist? Konnte er die Pace nicht mithalten? Und dann guckt man auf den Abstand. 0,556 Sekunden hatte Juan Mir als Siebter Rückstand auf den Sieger Mignot am Ende. Da kann man ja auch nicht so richtig davon sprechen, dass das ein verkorkstes Rennen war, oder?
Nein, überhaupt nicht. Ja. Also wenn du jetzt das Gesamtbild nimmst für die Fahrer, die um die WM kämpfen, ist es wichtig, hier in so einem, in einer Lotterie wie Mugello ist, einfach Punkte mitzunehmen. Egal wo. Du kannst, wenn du ein halbes Zehntel schneller bist oder 3 Zehntel weiter hinten bist, dann macht das gleich 4, 5 Plätze aus und das sind viele Punkte. Und mit Platz 7 hat Juan Mir solide Punkte mitgenommen, ist in der WM weiter vorne, alles in Ordnung. Auf der anderen Seite, Finati ist auch ein gutes Rennen gefahren und ist dann am Ende als 13. ins Ziel gekommen. Das war natürlich ein Rückschlag, ja. Also da hat er viele Punkte liegen gelassen.
Ja, Juan Mir führt nach wie vor die Fahrerwertung an, noch relativ komfortabel mit 34 Punkten Vorsprung. Jetzt zieht der Zirkus weiter nach Barcelona. Jetzt haben wir nur eine Woche Abstand zwischen den zwei Rennen. Ist das in irgendeiner Weise für die Teams ungewohnt, dass sie sagen müssen, wir müssen unser Setup ganz anders aufstellen, weil es gibt nur zweimal diese eine Woche Pause dazwischen, beziehungsweise im August haben wir das nochmal. Aber ansonsten ist das erste Mal, dass wir nur eine Woche Pause zwischen zwei Rennen haben. Ändert sich da irgendwas?
Von der Abstimmung her haben die Teams mehr oder weniger eine Grundabstimmung vom Motorrad und dann wird es auf die Feinheiten von der Rennstrecke, Reifen, Temperaturen, also Streckentemperaturen, Außentemperaturen, Feintuning gemacht, die Elektronik ein bisschen verstellt, leichte Veränderungen beim Dämpfern oder so gemacht, aber die prinzipielle Grundabstimmung ist vorhanden. Es ist mehr stressiger für die ganzen Mitarbeiter der Teams im Hintergrund, die jetzt mit den ganzen LKWs, die ganzen Hospitalities abbauen mussten in Italien, alles in die LKWs verfrachten, rüber nach Spanien fahren und dort wieder alles aufbauen in kürzester Zeit und dann nachher nächste Woche dann wieder abbauen müssen. Also die haben hier viel, viel mehr zu tun, weil die Fahrer haben die alle gesagt, ja, jetzt legen sie sich an den Strand, machen ein bisschen Pause, um den Körper zu schonen. Also die haben jetzt es eigentlich recht gemütlich.
Wir werden darüber nächste Woche sprechen, wenn wir dann auf die Rennen in Barcelona zu sprechen kommen. Sonntag ist dann wieder hier Renntag und spätestens am Montag werdet ihr hier auf meinsportradio.de dann unsere Zusammenfassung hören. Das war Gerald Dierenbeck von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com mit seiner Zusammenfassung zu den Rennen von MotoGP, Moto2 und Moto3 in Mugello. Danke, Gerald.
Vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de. Vom 22. bis 25. Juni berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub München-Eichenried. Sei dabei, wenn Hendrik Stenson, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.